ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Till Brönner. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Italia, so heißt sein neues Album, und es ist eine Reise durch ein Land, in dem Till Brönner als kleiner Junge zu Hause war. Heute lebt der Weltstar in Berlin oder Los Angeles, ist weltweit mit seiner Trompete unterwegs und übt täglich auf seinem Instrument. Darüber erzählt er mehr in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Till Brönner ist ein vielseitiger Mann. Er ist Hochschulprofessor an der Musikschule in Dresden. Er ist Fotograf und stellt aus. Er ist Musikproduzent und leidenschaftlicher Koch. Letztes Jahr erschien sein Kochbuch Ciao Roma. Italien zieht sich durch sein Leben und Till Brönner ist fasziniert von diesem Lebensgefühl. Er liebt Pizza und einen guten Espresso, Nudeln und natürlich italienische Musik. Und über all das erzählt er jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben uns zuletzt 2021 unterhalten. Da gab es ein Weihnachtsalbum, jetzt ein Italienalbum. Italia, darüber ist zu lesen. Sie tauchen ein in den sonnendurchfluteten Sound der 60er bis 80er Jahre. Erzählen Sie mir ein bisschen mehr über dieses Album.
Ja, das kann ich bei diesem Text gut verstehen und das mache ich auch sehr gerne. Also das Wichtigste, so ist meine persönliche Auffassung für Musikkünstler, ist, dass sie Alben veröffentlichen, die wirklich zu 100% mit ihnen selber zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, es gibt eine Menge Künstler natürlich, die auch sagen, ach, das muss gar nicht unbedingt so sein. Ich kann mich auch einem Thema einfach mal so widmen. Ich glaube allerdings, dass die Potenziale für einen wahren Erfolg wirklich darin, ich sag mal, verborgen sind, dass man wirklich erzählen kann, was man selber mit dieser Thematik verbindet. Und im Falle von Italia, dem neuen Album, sind es die ersten 5 Jahre meines Lebens. Also sehr autobiografisch, die mich geprägt haben und die ich in Rom verbringen durfte. In der ewigen Stadt, die tatsächlich immer, wenn man sie bereist, und das ist in den unterschiedlichen Dekaden immer wieder passiert, doch gleich faszinierend immer wieder ist.
Ist das Album auch dort entstanden? Ist es dort aufgenommen worden?
Ja, mir liegt sehr viel an Authentizität und wir haben den ersten Teil des Albums in Rom und den zweiten Teil in Bari in Süditalien, in Apulien aufgenommen.
Wenn man Sie so über Italien und Rom schwärmen hört, könnte man meinen, das wäre doch auch ein Lebensmittelpunkt. Würden Sie vielleicht mal dort leben oder wiederleben?
Ja, ich kann mir das tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, noch ist der Zeitpunkt nicht der richtige, aber wann ist für solche Entscheidungen schon der richtige Zeitpunkt? Irgendwann schaut man zurück und denkt, hättest du es doch gemacht. Und, und ich war 2013, 14 tatsächlich einmal Praxisstipendiat in der Villa Massimo nochmal der Deutschen Akademie in Rom. Und da habe ich nochmal genau dieses Gefühl bekommen. Und es kam auf und es wurde immer spürbarer und ich konnte es irgendwann gar nicht mehr ignorieren. Und ich denke, so nicht nur im Hinterkopf habe ich diesen Plan, das irgendwann mal zu verwirklichen.
Also Italia heißt das neue Album. Ich war gerade in Bella Italia. Wunderschön, herrlich. Warum meinen Sie, ist das so ein Lieblingsziel der Deutschen?
Na, ich glaube, dass die Deutschen die Italiener auf ihre Art sehr verehren oder beneiden manchmal sogar. Und umgedreht ist das natürlich auch so. Und es sind nicht immer dieselben Sachen, für die man sich bewundert. Aber das ist eben auch ganz, ganz toll zu beobachten. Für mich musikalisch als jemand, der aus einem Musikland kommt, toll darunter zu reisen und festzustellen, ja, die Italiener, das ist auch ein Musikland par excellence. Vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen ungezwungener als bei uns.
Wir haben gerade von Italien geschwärmt. Das geht auch heute noch ein bisschen so weiter, glaube ich. Italia heißt ihr neues Album. Wir hören mal rein. Weihnachten ran, sind Sie auch unterwegs? Was kann ich denn erwarten, wenn ich eine Karte für Till Brönner gekauft habe?
Na, erstmal sollte das passieren, was auch auf der Karte steht, sag ich mal. Ja. Und ich habe eigentlich in den letzten Jahren, unabhängig davon, welches Thema wir auf der Bühne hatten, immer großen Spaß daran gehabt, so ein bisschen auch von der Reise zu erzählen, die ich musikalisch unternehmen durfte. Und das sind inzwischen dann schon auch so ein paar Dekaden gewesen. Und da macht es immer wieder Spaß, auch mal was hervorzukramen, ohne allerdings das so abzuspulen, sondern wir versuchen das dann auch wieder so zu machen, wie ich das heute machen würde. Und dabei kommen tatsächlich so Geschichten auf und wir machen neue Arrangements und plötzlich sind 2 Stunden rum und man weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
Ihre Band hat tolle Solokünstler. Wie haben Sie so zusammengefunden?
Ja, mit vielen Musikern verbindet mich eine lebenslange, also zumindest beruflich lebenslange Verbindung und Geschichte auch. Wir sind oft miteinander aufgewachsen. Mit Christian von Kappengst, meinem musikalischen Leiter, habe ich zusammen studiert in Köln und eigentlich fast alles an musikalischen Schritten unternommen. Und das ist ein großes Geschenk, denn ich bin einer von den, ich sag mal, Musikern, die nicht so gerne mit unangenehmen Menschen auf der Bühne stehen. Auch die gibt es übrigens. Die Menschen, die sagen, ach, ich muss doch nur Musik machen mit denen und nicht in Urlaub fahren. Aber für mich ist ein Konzertspielen ziemlich vergleichbar mit zusammen in Urlaub fahren.
Ein neues Album gibt's und es gibt jetzt die Frage, wie ein Sonntag bei Ihnen so aussieht, wenn Sie mit der Familie zu Hause sind.
Ja, da muss ich zunächst einräumen, dass die Wochenenden bei mir absolute Hochsaison, was meinen Beruf angeht, sind. Ja. Und umso mehr freue ich mich natürlich, wenn ich auch zu Hause sein kann. Und da ist natürlich Entspannung absolut angezeigt. Ich verstehe, wenn meine Tochter natürlich ein bisschen Entertainment möchte und natürlich bekommt sie das auch. Aber für uns ist dieser Sonntag, der tatsächlich gerne früh losgehen, aber tatsächlich, wo sich der Morgen auch irgendwie gerne stundenlang hinziehen kann, wo die Mahlzeiten verschmelzen miteinander und plötzlich ist es irgendwann nachmittags und man überlegt sich, ob man zum Italiener um die Ecke geht. Also Sie merken, es hat viel mit Essen zu tun.
Ja, das ist ja bei vielen so am Sonntag. Da darf es auch mal ein bisschen mehr sein. Ne?
Total, total.
Ich kann mir vorstellen, auch am Sonntag üben Sie Trompete, oder?
Ja, das hat mit Wochentagen bei mir gar nichts zu tun. Also es wäre natürlich auch mal angezeigt, ein Päuschen zu machen. Es lohnt sich allerdings als Instrumentalist und insbesondere als Blechbläser nicht besonders, weil man immer genauso lange benötigt, um wieder reinzukommen, wie man aufgehört hat. Und dann habe ich irgendwann den Schluss daraus gezogen, dass ich am besten gar nicht aufhöre. Die Wahrheit ist, ich muss jeden Tag ein bisschen spielen und gar nicht spielen ist nicht ratsam. Also ich kann auch mal 10 Minuten nur spielen. Solange ich das getan habe, erinnert sich mein Körper am nächsten Tag wieder an das, was er eigentlich tun soll auf dem Instrument, und zwar für Stunden.
Aber zwingen müssen Sie sich nicht? Oder manchmal schon?
Doch, es gibt die Situationen, wo man auf jeden Fall denkt, jetzt kannst du es aber eigentlich auch wunderbar mal ohne Trompete über den Tag schaffen. Aber ich merke, und das kommt immer wieder zurück auch, dass ich das machen darf. Und insofern ist es ja auch ein schönes Gefühl, fit auf die Bühne gehen zu können und zu wissen, man ist eigentlich in physischer Bestform.
Wie klingt ein Sonntag bei Ihnen aus?
Oh, gerne mal mit einem Film, den ich mir selber aussuche und nicht mit einem Tatort. Traditionen sind was Feines. Ne? Bei mir ist es der Film, den ich mir selber aussuche.
Sie werden mit Superlativen geradezu überhäuft. Weltklasse-Trompeter, Ausnahmetalent des deutschen Jazz. Bester Jazz-Trompeter im deutschsprachigen Raum. Das ist ja sicher alles richtig. Aber wenn Sie vielleicht so im stillen Kämmerlein diese Dinge über sich lesen oder hören, was macht das mit Ihnen?
Ich glaube, dass die meisten Leute, die sowas über sich lesen oder hören, wenn sie den Kopf am richtigen Platz auf dem Rumpf haben, sofort spüren, dass das eigentlich erstens nur die halbe Wahrheit ist und dass es vor allen Dingen ganz viele andere gibt, die das mindestens so gut machen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Aber es setzt einen auch unter Druck natürlich. Das kennen Sportler auch. Vielleicht sogar so, weil wir alle das Gefühl haben, mit diesen Sportlern mitzufiebern und uns auch mit ihnen identifizieren. Da habe ich es ein bisschen leichter als Musikkünstler. Mein Publikum identifiziert sich schon auch mit mir. Das merke ich, sonst wären sie nicht so freundlich und würden nicht so mitgehen und das Gefühl haben, Mensch, die Platte, die nächste, die kaufe ich mir, glaube ich. Auch wenn vielleicht die davor nicht so ganz mein Fall war. Also das sind wirklich tolle Fans, die ich sagen darf zu haben. Aber Aber es ist eigentlich immer nur so gut wie das letzte Album, was man so, ne, zu bieten hat. Also nicht die 20 davor, sondern ich gucke gerne nach vorne und nicht zu sehr nach hinten.
Wie aufgeregt sind Sie momentan, wenn das Album jetzt gerade draußen ist, wie es läuft? Wie gucken Sie da auf die Zahlen vielleicht auch? Wie sind Sie da gestrickt?
Ja, ich bin natürlich nervös, also fragen Sie mal meine Frau. Aber das artet nicht aus. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass ich mit diesem Album sehr im Reinen bin. Das ist so, wie wenn mir jemand sagt, du hast eine große Nase, und die habe ich tatsächlich. Ja, da kann ich ja gar nicht sauer drüber sein, weil er hat ja die Wahrheit gesagt, so ungefähr. Ja, also wenn ich etwas mache, hinter dem ich nicht stehe, dann ist der Flop manchmal noch schmerzhafter, als wenn ich wirklich was gemacht habe, wozu ich stehe. Und wenn es dann keiner hören will oder weniger Leute, dann kann ich das nicht persönlich nehmen, weil es war wichtig, das zu machen.
Im Internet ist zu lesen, Sie leben in Los Angeles und in Berlin. Ist das korrekt? Wie muss man sich das vorstellen? Wie oft wo?
Ja, zurzeit ist das doch sehr Deutschland- oder German-Speaking-Country-lastig, was ich auch selber mit herbeigeführt habe. Ich erinnere mich wirklich mit Schrecken an die Zeit von Covid zurück. Da waren wir Künstler alle mit großen Fragezeichen täglich unterwegs, und das Reisen war gar nicht so möglich in dieser Form. Und das habe ich dann, so wie viele andere, auch zunächst unterbrochen. Und dann kam meine Tochter zur Welt, und das war der beste Grund, um sich zu fragen, okay, wie machst du es denn die nächsten 10 Jahre? Und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier, wenngleich das Reisen beruflich in keinster Form abgerissen ist. Also das als Privileg zu empfinden, da neige ich zu. Und trotzdem, wie ich eben gesagt habe, ist es eine Herausforderung.
Sie haben letztes Jahr Ihr Kochbuch Ciao Roma herausgebracht. Ich habe darin geblättert und gelesen, dass, wenn Sie nach Rom kommen, die Düfte eine ganz große Rolle für Sie spielen. Wonach duftet denn Rom für Sie?
Naja, Rom duftet aus fast allen Ecken und so, dass man sofort spürt, dass man in Südeuropa ist. Das liegt an vielen Komponenten. Die Erde, der Boden duftet ganz anders. Das liegt an den Materialien, an den Pflanzen, an der Sonne. Aus den Bars duftet der Kaffee ganz anders. Wenn man durch Trastevere, dem berühmtesten gastronomischen Stadtteil Roms, streunt sozusagen, dann ist dieser Holzkohleofen-Duft für Pizza, der ist unglaublich, das macht was mit einem. Und selbst die Putzmittel, die in Südeuropa verwendet werden, die ich noch sehr gut aus meiner Kindheit kenne, riechen anders als hier. Also man spürt vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren, dass das die Sinne ist, auf die man natürlich reagiert, wenn man Geschmackssensibilitäten entwickelt und dergleichen. Und das Essen, an dem kam ich natürlich in keinster Form vorbei. In Italien wird aus jeder Ecke irgendwas zugesteckt und komm noch mal rein. Hey, ciao bello, komm. Und also es ist kein Klischee, sondern es ist ein sehr, sehr familienfreundliches Land mit sehr viel Würde. Und ich glaube, das spendet den Italienern, ohne sie über einen Kamm zu scheren, das würde ich nie tun, aber wirklich auch eine Menge Kraft. Denn es gibt auch eine Menge Herausforderungen, da jenseits der Alpen zu bewerkstelligen.
Den Kaffeeduft haben Sie angesprochen. Ja. Mir geht das so, wir fahren nach Italien rein und es muss gleich der erste Espresso an irgendeiner Raststätte sein.
Ich hoffe, ohne
Schmeckt den, irgendwie auch anders.
Sie haben vollkommen recht. Ich hoffe, ohne Namen zu nennen, auch, dass diese Kette sich bald in Deutschland breit macht. Da hoffe ich mit vielen, vielen meiner Mitstreiter schon seit Jahrzehnten drauf.
Diese Düfte, dieses alles inspiriert Sie natürlich auch zum Kochen. Sie haben mal gesagt, ich finde bei keiner Tätigkeit mehr zu mir selbst als beim Kochen.
Das ist tatsächlich so, und ich kann gar nicht so richtig was hinzufügen, außer dass ich mich manchmal beim Kochen erwische und mich beim Schnibbeln erwische und merke, Mensch, du hast jetzt die letzten 20 Minuten an was ganz anderes gedacht und hast fast schon so automatisch und motorisch einfach Staudensellerie geschnitten oder sowas. Also ein bisschen Routine ist beim Kochen ganz gut, weil man weiß, so richtig daneben kann es nicht gehen, wenn ich weiß, was ich tue. Und dann kann ich mich auf was anderes konzentrieren im Kopf.
In Ihrem Kochbuch, und das finde ich gut, gibt es auch sehr einfache Dinge, die man machen kann. Haben Sie ein Rezept für uns? Irgendwas, was so mal ganz schnell geht?
Ja, zunächst ist es so, dass die einfachen Rezepte eigentlich das Konzept dieses Buches waren, weil wir wundern uns ja immer, dass wir in ein italienisches Restaurant gehen und die Spaghetti mit Tomatensauce dort, obwohl es ein vermeintlich einfaches Gericht ist, so viel besser schmecken als zu Hause. Und es sind kleine, aber entscheidende Fehlerchen, die man da machen kann. Wie sehr man Olivenöl erhitzt oder vielleicht nur erwärmt, wie lange man Tomaten schmoren lässt in der Pfanne, entweder sehr kurz oder bedeutend länger, sind zwar völlig unterschiedliche Geschmackserlebnisse. Wie kriegt man dieses südländische, dieses mediterrane geschmacklich da hinein? Was macht man mit einem Öl? Wie aromatisiert man das? Und am Ende auf dem Teller sieht es trotzdem in Anführungszeichen nur so aus wie Spaghetti mit Tomatensauce. Mhm.
Haben wir was ganz Einfaches, was wir trotzdem so, was man ganz schnell machen könnte? So Crostini oder sowas?
Ja, Crostini ist natürlich wunderbar, weil ich sag mal, Baguettebrot gibt es hierzulande viel und getoastetes Baguettebrot mit, ich sag mal, ich gebe das Rezept jetzt einfach mal durch. Man nimmt Ricotta, ein neutraler Käse, aber sehr, sehr wohlschmeckend. Und wenn man diese getoasteten, am besten noch in der Pfanne gerösteten Brotscheiben mit Ricotta bestreicht und dann ein, zwei oder drei Sardellen mit Kapern und einem Abrieb von einer Bio-Zitrone versieht, dann hat man mit einem Schuss Olivenöl darüber wirklich seine helle Freude.
Italienische Küche, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der die nicht mag. Was sagen Sie, warum lieben wir das so sehr? Wo kommt das her?
Aus meiner Sicht ist es die Einfachheit und diese Widmung diesen wirklich guten Zutaten gegenüber. Es ist nicht viel, was eigentlich in der italienischen Küche so an Geheimnissen kreucht und fleucht, sondern es sind wirklich die guten Zutaten, von denen ich lernen durfte, dass man sie in Deutschland gar nicht so oft verkauft bekommt. Das liegt daran, die Italiener und die Franzosen geben bedeutend mehr Geld für Essen pro Monat aus und das hat die Einzelhändler beziehungsweise die Ketten irgendwann dazu bewogen, einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Hochwertiges nach Deutschland zu liefern, obwohl Sie und ich wahrscheinlich trotzdem schon festgestellt haben, dass es nicht so günstig ist, inzwischen einzukaufen.
Ja, was ist Ihr Highlight so aus der italienischen, aus den Kochtöpfen Italiens oder aus den Pizzaöfen?
Ja, also die Pizza hat es mir angetan. Ich darf sogar sagen, dass ich dieses Buch vielleicht deswegen auch schreiben wollte, weil ich irgendwann nach vielen, vielen Jahren hinter das Rezept gekommen bin, wie man zu Hause mit relativ einfachen Mitteln eine Pizza bewerkstelligt, die
sprechen
so
wir
klingt,
noch drüber,
wie
ja.
Klingt. Sie sehen, ich bin Musiker, die so schmeckt wie im Restaurant.
Mhm. Ja, wir können noch ein wenig in Ihrem Kochbuch blättern. Ciao Roma heißt es. Sie haben sich inspirieren lassen von Ihren Kinderjahren in Rom. Wie sind Ihre Eltern überhaupt damals nach Rom gekommen?
Mein Vater war Lehrer und meine Mutter auch. Meine Mutter hat ihren Beruf damals zugunsten der Kinder, wie man so sagte, aufgegeben. Und beide Eltern hatten aber Lust auf einen Auslandsaufenthalt. Und dann konnte man sich für eine deutsche Schule im Ausland bewerben und einen Wunsch angeben. Man wusste aber, dass der möglicherweise nicht in Erfüllung geht. Und wir hatten Glück und auf diesem Zettelchen stand Rom und dann wurde es auch Rom. Und so bin ich die ersten 5 Jahre halt in dieser Stadt groß geworden. Und meine Eltern waren wahnsinnig gut drauf in dieser Zeit. Ich glaube, es waren ja die frühen 70er Jahre. Da nannte man die Generation meiner Eltern die sogenannte Toskana-Fraktion.
Ja, und erinnern Sie sich, was Sie als Kind kulinarisches sehr mochten da? Also vielleicht Nudeln, Tomatensauce ist ja eigentlich für alle Kinder so das Tollste.
Ja, das ist natürlich ein Highlight, aber es ist tatsächlich so, wir hatten eine wunderbare Freundin des Hauses, die immer vorbeikam und meiner Mutter alles Mögliche beibrachte. Zunächst brachte sie das mit und dann wollte meine Mutter wissen, wie man das machte. Und so kam ich in den Genuss als Kleinkind, eingelegte Auberginen mit Knoblauch und Chili bereits und einer wunderbaren, leckeren Mailänder Salami zu kosten. Und auch wenn das für so ein kleines Kind eigentlich ein ziemlich heftiges Geschmackserlebnis sein kann, war das prägend und so vieles andere auch. Man durfte in den Bars morgens um 7 oder 8 tatsächlich immer mit einem Löffel irgendwie den übergebliebenen Schaum aus der Cappuccino-Tasse löffeln als Kind. Da hat sich keiner drum geschert damals. Und all das hat einen natürlich auch im Alimentari-Laden, ist ja wie in der Metzgerei, die es nur noch so selten gibt in Deutschland, ja, wo man sofort eine Scheibe Wurst bekommt. Das war damals eine Scheibe Parmaschinken. Also die Kinder hatten, wenn es um Essen geht, immer eine große Zeit und das ist nach wie vor so in Italien.
Nudeln ist nochmal mein Thema, denn ich glaube, so wie wir hier Nudeln machen, zubereiten, werden die in Italien ja nicht gemacht. Also Nudeln bei uns auf dem Teller, Soße drüber, Käse drüber, so ist es ja nicht in Italien. Wie macht man es denn richtig?
Also da sind die Italiener, glaube ich, einigermaßen militant und machen es eigentlich auch alle gleich. Es hat sich zwar in letzter Zeit auch ein bisschen was an Varianten noch so ergeben, aber in Italien ist es klar, dass man erstens das Wasser ordentlich salzt und zwar viel mehr als hierzulande. Das Wasser soll so schmecken wie das Mittelmeer, was den Salzgehalt angeht, und deswegen soll man da großzügig mit umgehen. Und auch erst dann salzen, wenn es schon kocht, und dann kocht man die Spaghetti natürlich al dente, und das Wichtigste ist, dass vor allen Dingen die Spaghetti mit ihrer Oberfläche, da kommt man dann auch zur Herstellung, so aufgeraut sein sollen, und das kann man teilweise über den Hersteller steuern, dass sich der Geschmack der Soße noch in der Pfanne oder im Topf mit der Nudel vereint. Mhm. Und das kann man, ich glaube, so zelebrieren, wie das am Ende auch in den Restaurants passiert zu Hause. Das machen die auch alle. Und dann gibt es natürlich noch so ein, zwei, drei Tricks. Wann kommt ein Stich Butter oben drauf? Wie kocht man eine Parmesanrinde mit oder lässt man es? Also da hat so jede Hausfrau auch noch so ihre eigenen kleinen Tricks und Kniffe. Und es gab ein Kochbuch, von dem ich sehr, sehr beeinflusst war. Das war das berühmte italienische Kochbuch von Marcella Hasan. Die ultimative italienische Küche heißt es, glaube ich.
Wir könnten noch lange über italienisches Essen sprechen mit Till Brönner hier im Sonntagsbrunch. Haben Sie noch ein Spaghetti-Gericht aus Ihrem Buch für uns, was jetzt nicht so kompliziert ist?
Na, kompliziert sind die eigentlich alle nicht. Aber in Deutschland wird auch sehr gerne gegessen Spaghetti Carbonara. Und das ist im Prinzip sowas wie Nudeln mit einem Schinken, Ei und Sahnesoße. So wird es jedenfalls hier immer serviert. Und da sind die Italiener natürlich ganz eigen und sagen, Sahne kommt schon mal gar nicht da rein, Schinken auch nicht. Das muss dieser Guanciale-Speck sein. Das ist der Speck aus der Backe sozusagen des Schweins. Und wie heiß dieses Ei werden darf, sodass es nicht zum Rührei verkommt, da muss man auch ein bisschen mit umgehen. Und dann kommt dieser Fettanteil vom Speck, der sich zunächst mit den Nudeln mischt und dann erst mit dieser Ei- und vor allen Dingen Pecorino- und Parmesan-Mischung ganz zum Schluss und verwandelt das Ganze in ein sehr cremiges Erlebnis.
Mhm. Gute Italiener hierzulande bieten das mit Sahne und auch ohne Sahne an. Also habe ich jetzt gesehen auf den Karten. Sie sind ein Weltklasse-Trompeter, aber auch Komponist und Produzent. Sie haben schon für Hildegard Knef, für Manfred Krug, für Carla Bruni komponiert und produziert. Interessante, sehr unterschiedliche Menschen. An wen erinnern Sie sich gern?
Eigentlich an jede einzelne Künstlerin und Künstler. Hildegard Knef war vielleicht besonders prägend und besonders beeindruckend für mich. Wir sind auch sehr gut klargekommen miteinander. Es war ein Zufall, dass ich sie traf. Und sie wollte, was ich zuerst gar nicht so richtig für möglich hielt, sie wollte wirklich wissen, wer ich bin und woher ich komme. Und ich war damals so Anfang 20 so ungefähr. Und ich dachte, die kann doch nicht ernsthaft wissen, woher ich stamme. Aber es war Kai Rautenberg, ihr damaliger Pianist, der ihr bedeutete, dass das ein begabter junger Mann ist, der daneben ihr auf dem Sofa sitzt. Und dann hat sie wahnsinnig höflich und interessiert nachgefragt. Und das animierte ermunterte mich zu fragen, wann denn ein neues Album von ihr auf den Markt kommt. Und dann sagte sie, ja, wir suchen gerade einen Produzenten. Und dieser jugendliche Leichtsinn, Sie merken schon, worauf ich hinaus möchte, der trieb mich in dem Augenblick und da stach mich der Hafer und ich fragte mir, ob ich mich dafür nicht bewerben könnte irgendwie. Und dann lachte sie zunächst und sagte, naja, schicken Sie doch mal was. Und dann hatte ich 3 Tage später einen handschriftlichen Text von ihr im Briefkasten, den ich vertonen sollte. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich ihr das vorgespielt und dann waren 10 Sekunden Ruhe, nachdem ich ihr das vorgespielt habe. Und 10 Sekunden, vertrauen Sie mir, können manchmal ziemlich lang sein. Und dann sagte sie, das ist ja fabelhaft, wann können wir anfangen zu arbeiten? Mit ihrer besonderen Stimme, die ich nicht so nachmachen kann, leider. Und dann haben wir mit einem wunderbaren Team 3 sehr, sehr ereignisreiche musikalische Jahre erleben können miteinander. Und übers Leben habe ich mindestens so viel von ihr gelernt wie über die Musik und die Kunst.
Wer klopft heute bei Ihnen an, um mit Ihnen zu arbeiten?
Ach, das sind unterschiedliche Künstler. Wichtig ist ja immer, wann kommt es wirklich zur Zusammenarbeit? Und das ist manchmal das, was ich als Produzent mache. Und das ist manchmal das, was ich mit der Trompete tue. Die Trompete hat ja einen Vorteil. Sie stiehlt keinem Sänger oder keiner Sängerin so richtig die Show. Deswegen sind die Anfragen für ein Trompetensolo auf jemandes Album relativ häufig. Und man muss sich schon manchmal überlegen, in welcher Dosis man sich selber hören möchte da draußen. Weil das kann auch langweilig werden, ja, auch für den Zuhörer.
Ihr neues Album heißt Italia. Erstmals singen Sie auch auf diesem Album, auf Italienisch.
Ja, auf Italienisch ist es mein erstes Mal. Ich habe immer mal wieder gesungen auf Alben und lasse auch nur ungerne das Missverständnis aufkommen, dass das ein ganz, ganz wichtiger oder gar ebenbürtiger Teil neben der Trompete ist. Ich bin also, wenn man so möchte, ein singender Trompeter und nicht umgekehrt. Aber auf Italienisch zu singen, das war für mich wirklich ganz, ganz toll, weil ich kannte Italienisch natürlich als Kind und dieses Kinderitalienisch, das hatte ich sehr, sehr annehmbar drauf. Mit römischem Akzent inklusive. Da gibt es noch so ein altes Tape, das man sich anhören kann. Da lache ich heute noch drüber. Da wir frühzeitiger nach Deutschland zurück sind, ist mein Italienisch dann verkümmert. Und als ich mich dann dieser Tage als Erwachsener wieder näherte, habe ich großen Spaß und großen Respekt auch vor den Texten aus Italien bekommen und habe mich richtig reingehängt.
Und das hören wir uns jetzt mal ein kleines Stückchen an.
Non esisto, non esisto, non sì, Loro sì, cosa vuoi? Un gelato al pomodoro, un castello di cacao, tre vignesse, caffè, 33 marumba sei.
Sie haben auch andere Künstler mit auf ihre, ich nenne es mal, musikalische Italienreise genommen, Mandy Capristo, Giovanni Zarella. Wunschgäste sind das wohl, ja?
Das sind alles Wunschgäste. Mhm. Wir haben eine große Liste anfangs angefertigt von Songs. Die wurde immer kleiner, weil man kann ja nicht unendlich Musik aufnehmen. Und als diese Liste feststand und die ist sehr spannend gewesen, haben wir uns überlegt, wer könnte denn bei welcher Nummer unser Gast sein? Und dann haben wir, so wie ich eingangs auch erwähnte, überlegt, welche Künstlerin hat mit mir was zu tun? Welche verehre ich so zum Beispiel? Oder habe einfach das Gefühl, dass ich eine Verbindung mit ihr habe? Mhm. Und dann haben wir uns ans Telefon gehängt und sind glücklicherweise in den allermeisten Fällen erfolgreich gewesen. Bei Mario Biondi, der in Italien wirklich auch außerhalb von Italien eine Nummer ist, muss man wirklich sagen, da war es wirklich die jahrelange Zusammenarbeit. Bei Chiara Civello, die man hierzulande nicht so kennt, aber in Italien umso mehr, war es wirklich toll, dass ich das Gefühl hatte, Mensch, vielleicht können wir dir ja auch im deutschen Sprachraum mal so ein bisschen mehr an Öffentlichkeit verschaffen. Mandy Capristo braucht man nicht zu erwähnen, ist eine fantastische Sängerin und übrigens eine ganz enge Freundin meiner Familie. Okay. Also auch da blieb es sehr familiär. Sera Carlo ist eine wunderbare Entdeckung, die ich über den italienischen Produzenten kennengelernt habe und feststellen durfte, die wohnt in Berlin. Und jetzt ist sie auf unserem Album drauf und auch Giovanni Zarella, den ich seit vielen Jahren kenne, ist ja im Prinzip deswegen auch die perfekte Wahl, weil ich als Deutscher mich Italien auf meine Art und Weise nähere. Und da konnte ich auch von ihm und seiner Familiengeschichte noch eine Menge lernen und letztlich auch musikalisch aufnehmen.
Mandy Capristo habe ich wahrgenommen beim Tabaluga Musical damals.
Korrekt.
Bei Peter Maffay.
Korrekt. Wenig Stimmen wie diese in Deutschland.
Ja. Zu Ihrem Album sagen Sie, manche Alben entstehen aus einem Gefühl, dieses hier aus purer Liebe.
Ja, Sie merken, ich verliere den roten Faden nicht. Ja.
Genau.
denn es muss was mit mir zu tun haben und ich glaube, das beste Gefühl, die beste Initialzündung für etwas ist wirklich dieses Ich muss das, glaube ich, machen Gefühl. Das ist eine Herzensangelegenheit, Italien.
Und dann wird's gut. 2016 wurden Sie ins Weiße Haus geladen, damals als einziger deutscher Jazzmusiker. Wie gerne erinnern Sie sich daran? War ja sicher was ganz Besonderes?
Ich fand das alles sehr beeindruckend. Die UNESCO veranstaltet am 30. April jeden Jahres den sogenannten International Jazz Day. Der wird auf der ganzen Welt gefeiert. Und als vielleicht die Kulturerrungenschaft Amerikas darf man Jazz bezeichnen. Und somit ist Amerika natürlich auch ziemlich hinterher, dass diese wunderbare Errungenschaft auch an diesem Tag und natürlich auch den Rest des Jahres in der Welt vorkommt und gefeiert wird. Und Barack Obama, der damalige Präsident der USA, hat das sofort erkannt und hat sich an diesem 30. April zu seiner Amtszeit den International Jazz Day ins Weiße Haus geholt und hat das Who is Who der Szene, auch der Jazz-Verwandten-Szene. Da waren Soul-Künstler dabei, auch Rock'n'Roll-Künstler. Da war Aretha Franklin, da war Sting, da war Al Jarreau, da war Lionel Richie, aber auch Herbie Hancock, der Schirmherr war. Also all das im Weißen Haus, Diana Call. Also ich könnte bis übermorgen davon erzählen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und last but not least, die persönliche Beziehung zu Jazz als Musik, die konnte Barack Obama sehr, sehr anrührend erzählen. Denn sein Vater, den er nicht richtig kennengelernt hat, hat ihn bei den wenigen Treffen vor allen Dingen mal zuerst auf ein Jazzkonzert geschleppt. Und das hat sein nachhaltiges, also sein späteres musikalisches Leben nachhaltig beeinflusst.
Wenn es heute so eine Einladung gäbe?
Dann muss man gucken, auf welcher Basis sie ausgesprochen wird. Man darf ja immer auch dazu sagen, am Ende des Tages sind es Repräsentanten eines ganzen Landes und nicht nur Einzelpersonen, obwohl ich natürlich bei Barack Obama ein ziemlich gutes Gefühl hatte. Da darf ich kein Geheimnis draus machen.
Was gab's denn zu essen? Wissen Sie das noch?
Das weiß ich nicht mehr, weil ich war so aufgeregt, auch wegen all dem Ganzen drumherum. Ich glaube, es war auch wichtig, dass wir zwar verköstigt werden, aber nicht zu sehr verwöhnt werden.
Sie sind ja zu vielen Essen sicher schon eingeladen worden, auch zu bedeutsamen Essen mit bedeutsamen Leuten. Aber ich habe auch über Sie gelesen, Sie bevorzugen dann doch lieber die ganz guten, einfachen Dinge.
Total. Also mir machen Sie mit einer wunderbaren und frisch hergestellten Bratwurst und einem ordentlichen Senf, möglichst aus Bautzen, wie eine Riesenfreude.
Ja, das hören wir gerne. Bautzener Senf, jawohl.
Der ist so lecker. Also,
jeder hat ja in seinem Kühlschrank immer so Dinge da, die immer drin sind. Was ist es bei Ihnen? Was darf nicht fehlen?
Ein Stück Parmesankäse, Butter darf nie fehlen, Schinken darf eigentlich auch nie fehlen, frische Milch, frische Kräuter. Und der Rest wird oft gar nicht im Kühlschrank gelagert, sozusagen. Aber na klar, alles, was frisch ist. Aber ich finde, es muss immer genügend von dem im Kühlschrank sein, was einen in die Lage versetzt, für den besten Freund mal kurz mal was zu kochen, mal kurz ein Nudelgericht, obwohl der sich gar nicht angemeldet hat.
Wir haben jetzt sehr viel schon über gutes Essen gesprochen. Pasta, Pizza, das muss man natürlich auch wieder abarbeiten. Wie sportlich sind Sie? Bei unserem letzten Interview haben Sie mir erzählt, dass auch das Trompetespielen ja doch eine Menge Kalorien verbrennt.
Ja, genau so ist es. Und das ist ein, ich sag mal, fast schon unfairer Vorteil gegenüber denen, die sich sehr genau überlegen müssen, welchen Sport sie wie intensiv betreiben, um auch schlemmen zu können. Und ich merke das aber immer dann, wenn ich ein bisschen weniger Trompete spiele, dass ich auch sofort wieder ansetze. Und ja, wenn man nicht mal 30 ist, dann muss man sowieso gucken, wie dass man regelmäßig Sport macht. Es ist für eigentlich alles gut.
Mhm. Was machen Sie außer Trompete spielen?
Ich versuche meine etwas krumme Haltung durch die Trompete auf der Bühne immer ein bisschen sozusagen durch Rückenübungen auszugleichen und meinen Brustkorb zu stärken. Ich neige dazu, mit etwas hängenden Schultern durch den Tag zu gehen, weil das die Haltung ist, mit der ich die Trompete sozusagen auch bediene. Da muss man eine Gegenbewegung trainieren und ich habe glücklicherweise einen guten Physiotherapeuten und auch einen Orthopäden, der sagt, pass auf, du musst dafür sorgen, dass das gar nicht erst passiert. Und deswegen ist Sport immer eine sehr gute Sache.
Über den Musiker, den Koch haben wir schon gesprochen. Sie sind seit 2009 auch regelmäßig in Dresden zum Unterrichten.
Das ist richtig und das bedeutet mir eine ganze Menge, obwohl es immer wieder auch eine Herausforderung darstellt, für mich bei den vielen Reisen auch das noch zu machen. Und für eine Zeit lang hatte ich entschieden, dass Unterrichten vielleicht doch zurückstehen muss, aber ich bin dann zurückgekehrt an die Musikhochschule, die unglaublich gut ist und die ich sehr, sehr schätze, weil mir tatsächlich das Unterrichten für mich selber und mein Fortkommen immer wieder sehr viel bringt. Man könnte es auch so formulieren, die Fragen, die mir gestellt werden, sind bis heute die Fragen, die ich mir eigentlich selber immer wieder stellen muss und gezwungen, in Anführungszeichen zu werden, diese zu beantworten, bringt mich selber immer wieder zurück aufs Gleis. Mhm. Und insofern ist dieses Weitergeben, so nenne ich es, einfach auch schon viel früher sehr gesund, als man das so als aktiver Musiker gemeinhin empfinden dürfte.
Wie ticken Ihre Studenten, wenn der berühmte Till Brönner vor Ihnen steht? Macht das irgendwas mit den Leuten?
Ja, aber nichts Schlimmes. Am Anfang reagiert vielleicht der eine oder die andere ein bisschen gehemmt, aber dann merkt man ganz, ganz schnell, dass es wirklich um die Essenz dessen geht. Und meine Aufgabe ist ja vor allen Dingen, über denjenigen oder diejenige was zu erfahren, der gerade vor mir sitzt. Ist vielleicht auch nochmal für die Öffentlichkeit wichtig. Musik zu studieren bedeutet, dass man mit seinem Professor tatsächlich face-to-face Unterricht macht. Da ist niemand anders im Raum. Es ist im Prinzip die Analyse wie bei einem Hochleistungssportler dessen, was auf dem Instrument musikalisch und technisch noch besser laufen könnte und wie man diese Entwicklung eines jeden Individuums begünstigen könnte und wenn ja, wodurch. Und da gibt es natürlich auch Diskussionen. Also mit Hörsaal im klassischen Sinne ist da nicht viel.
Wie gern sind Sie in Dresden, in Sachsen?
Ich liebe Dresden, nicht nur inzwischen, sondern natürlich braucht man immer eine bestimmte Zeit, um sich woanders zurechtzufinden. Ich bin im Herzen sozusagen auch aufgrund meiner Jugend Rheinländer. Aber ich liebe Dresden, es entschleunigt mich total. Ich gehe wahnsinnig gerne essen, spazieren und an der Elbe spazieren und habe inzwischen natürlich auch eine Menge musikalische Mitstreiter. Allen voran der mich an die Musikhochschule dort geholt hat 2009, nämlich Günther Baby Sommer. Eine echte Ikone auf seinem Gebiet, nicht nur in Sachsen.
Essen haben Sie angesprochen, sächsische Küche?
Sächsische Küche, da bin ich noch nicht so ganz so. Also ich könnte Ihnen jetzt nicht 1000 Sachen nennen, aber ich lasse mich gerne zu allem überreden. Das tue ich gerne.
Wissen Sie, was Quarkhäulchen sind?
Nee, ich weiß, was eine Eierschecke ist, aber okay. Kommt die aus Sachsen eigentlich?
Sächsische Eierschecke, okay, Dresdner okay. Eierschecke gibt es schon.
Gut, klar. Aber jetzt klären Sie mich doch nochmal auf.
Quarkhäulchen ist wiederum eine Süßspeise, was man so hinterher nimmt und wird hergestellt oder wird zubereitet aus Kartoffeln und Quark. Und ein bisschen Ei und so weiter. Und dann kommt in diese Mischung kommen Rosinen rein, die oftmals so in Rum eingelegt werden, ein bisschen Zitrone. Und dann wird das Ganze eben richtig schön gebraten. So.
Wahnsinn. Und ist aber eine Nachspeise.
Sieht aus wie
ein
Schnitzel,
eine süße
Nachspeise. Gut. Wie gut. Kleine Schnitzel. Und
Quarkkeulchen.
Quarkkeulchen.
Wieder was gelernt.
Sie sind mehrfacher Echo-Gewinner, waren für den Grammy nominiert. Wie wichtig sind Auszeichnungen?
In den früheren Jahren oder in der Blütezeit, wenn man so möchte, und auch aus der Zeit, wo das Geschäft noch ein völlig anderes war als heute, da konnte man mit Preisen eine ganze Menge bewegen. Inzwischen hat man festgestellt, auch hierzulande bei uns, dass Preise erstens gerne ein bisschen zu inflationär vergeben werden. Und das möchte man manchmal aus Gerechtigkeitsgründen oder weil man das Gefühl hat, Mensch, wir müssen uns doch eigentlich öffnen und auch in den letzten Jahren und gewissen Beobachtungen in Richtung Wokeness wurde sehr, sehr viel bei der Preisvergabe auch in der Richtung unternommen, dass ich das Gefühl hatte, dass der Preis manchmal an Wertigkeit verlor. Als man dann irgendwann damals sogar den Echo wegen eines Zwischenfalls auf der Bühne, den berühmten Echo-Preis, abschaffen wollte, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ob man das nicht vielleicht jetzt doch ohne Not getan haben könnte. Denn man schafft ja auch nicht einfach nur den Grammy ab in den USA, weil auf der Bühne ein Rapper schlechte Laune hat oder vielleicht irgendwie zu tief ins Glas geguckt hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir diese Preise nach wie vor brauchen, um sowas Ähnliches wie Exzellenz, und das ist kein Schimpfwort in Deutschland, hier schon mal gar nicht, würde ich sagen, auch immer wieder mal ganz stolz auch herauszustellen. Denn irgendwie ist es ja toll, dass wir so flächendeckend Menschen ausbilden. Wir sprachen eben von der Hochschule. In jeder größeren deutschen Stadt kann man inzwischen Jazz studieren. Nur und einzig auf der ganz professionellen Ebene, also auch auf der internationalen Baustelle, da gibt es noch nicht so viele aus Deutschland, die selbstverständlich auf internationalen Festivals spielen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir vielleicht das Gefühl haben, so ja, das nicht in dieser Form so fördern zu wollen. Da haben wir noch Aufholbedarf.
Sie sind weltweit unterwegs gewesen. Wo möchten Sie vielleicht nochmal spielen? Vielleicht auch mit welchem Orchester?
Ja, ich bin ja anders als in der klassischen Musik nicht so an Orchester gebunden oder dahin orientiert, aber es gibt schon noch so ein, zwei Sachen auf der Bucketlist, die man natürlich mit sich herumträgt. Mhm. Ich habe mir allerdings abgewöhnt, das so beim Namen zu nennen, weil ich so ein bisschen abergläubisch bin. Und die Erfahrung hat bei mir gezeigt, dass ich mir zwar bestimmte Wünsche so auf die Liste mal setzen konnte, und oft ist es zu was ganz anderem gekommen und es hat sich als viel besser und viel spannender herausgestellt. Ich habe oft mit Leuten aus der zweiten Reihe plötzlich gearbeitet, die das Potenzial hatten, mein ganzes musikalisches Leben zu verändern. Insofern ist es, glaube ich, eher die Offenheit zu merken, dass man gerade von Energie umgeben ist, als dieses Gefühl, ich muss jetzt nochmal mit XY spielen, sonst bin ich nicht bin ich nicht da angekommen, wo ich mal hin wollte.
Okay, wir erfahren das also nicht. Sie behalten das schön für sich und dann wird sich irgendwann irgendwas ergeben.
Na, es waren ja schon ein paar dabei und man muss vielleicht auch irgendwann bescheiden sagen, Mensch, wenn es jetzt morgen vorbei sein sollte, Gott bewahre und auf Holz geklopft, dann wäre das auch schon eine ganz schöne Liste. Ja. Mal sehen, was jetzt kommt so in Zukunft.
Ciao Roma heißt ihr Kochbuch mit ihren Lieblingsrezepten aus der ewigen Stadt. Viele leckere Dinge sind drin. Die italienischen Klassiker natürlich, Risotto, Spaghetti Bolognese, Tiramisu. Es gibt auch Tills Pizza, über die müssen wir noch sprechen. Wie macht man die?
Ja, also man muss zu Tills Pizza, aber auch zur Pizza generell wissen, natürlich, und das ist kein Novum, ist der Teig das Allerwichtigste. Und über viele Jahre wusste ich immer nicht, wie man das eigentlich hinbekommt. Woran liegt es denn eigentlich? Liegt es an dem Mehl? Liegt es am Wasseranteil? Liegt es an der Hitze? Oder liegt es einfach an dem Land, in dem man gerade Lust auf diese Pizza hat? Mhm. Und am Ende des Tages ist es sowas Ähnliches wie alles zusammen. Jedoch muss man diesen Teig mit genügend Zeit versehen. Das, was der Pizzateig benötigt, ist mindestens einen Tag, besser aber zwei oder gar drei Tage, die er ganz in Ruhe mit einem sehr kleinen Hefeanteil im Kühlschrank weiter fermentieren kann, weil sich durch dieses Fermentieren der Geschmack eigentlich erst entwickelt. Und wenn man dann ein Mehl mit einem hohen Glutenanteil hat, mit einem hohen Eiweißgehalt, dann schafft man es tatsächlich, genau diese Kugeln zu zaubern, die dann außerhalb des Kühlschranks sich bei Zimmertemperatur wunderbar ausbreiten, um nachher auch diese Blasen am Rand zu haben. Ja. In Rom hat man weniger luftigen Rand und in Neapel ist der luftige Rand sowas wie die Visitenkarte zur Pizza. Und dann ist der ganze Rest inklusive der Temperatur, die ganz wichtig ist, muss viel Hitze von unten und viel Hitze von oben, sehr kurz, aber dafür intensiv kommen. Und dann ist der ganze Rest wie Tomatensauce, die wirklich eigentlich nur pures Tomatenmark, also nicht Mark, sondern Tomatenfilets oder Tomaten aus der Dose sein können, nur noch ein Kinderspiel. Und last but not least Mozzarella. Da ist es gut, den Fior di Latte Mozzarella zu nehmen. Möglichst auch einen, der die Zeit hatte, in Ruhe abzutropfen und die Feuchtigkeit zu verlieren, damit diese Pizza nicht so ein Schwimmfest wird. Der Rest ist wirklich einfach nur Sache der persönlichen Vorliebe, ob ich da Schinken, Sardellen oder was auch immer drauf verteilen möchte. Mhm. Aber die Pizza und der Boden, das habe ich mittlerweile raus. Und das findet sich natürlich auch in Ciao Roma, diesem Kochbuch.
Auch wenn ich keinen Pizzaofen habe, geht das gut.
Ja, absolut, mit einem Trick.
Sie backen auch Brot selbst.
Ja, das stimmt. Allerdings habe ich festgestellt, dass auch da Zeit wiederum das Allerwichtigste ist. Aber es ist schön und sehr archaisch, festzustellen, dass in ein gutes Brot wirklich nicht mehr als Mehl, Wasser, Hefe und etwas Salz gehört. Und dann geht es auch schon los und man kann das selber kontrollieren, was da reinkommt. Man kann sich sicher sein, dass es nichts Ungesundes in dem Sinne ist.
Als ich jetzt in Italien war, der Brotkorb am Anfang war immer wichtig, Öl dazu. Also mehr brauchte es gar nicht.
So, genau so ist es.
Till Brönner ist ein vielseitiger Mann, Musiker, Koch, Hochschulprofessor, Komponist und Fotograf. Ich glaube, das machen Sie schon ziemlich lange und auch ziemlich gut inzwischen.
Vielen Dank. Die Fotografie ist im Prinzip mittlerweile von mir nur noch schwer zu trennen. Ich habe es begonnen mit der Fotografie, als ich einen Dokumentarfilm vertonen konnte. Also es kam über die Musik, über den amerikanischen Mode- und Jazzfotografen William Claxton. Es war ein Film von Julian Benedict aus München. Und da wurde mir so klar, dass dieser Fotograf namens William Claxton so viele wunderbare, berühmte Fotos von Jazzmusikern gemacht hatte, weil er in der Lage war, wie ein Mäuschen völlig unsichtbar, aber trotzdem mit dem gleichen Geist wie ein imaginärer fünfter Musiker in einem Quartett aufzutreten. Er genoss durch seine Persönlichkeit einfach das Vertrauen aller Umstehenden und man wusste, wenn der im Raum ist, kommt am Ende schon was Ordentliches zustande. Also die Persönlichkeit des Fotografen ist, das ist so meine Erkenntnis nach ein paar Jahren inzwischen, der entscheidendste Punkt, die entscheidendste Zutat, um am Ende sowas wie ein gutes Foto natürlich zu machen. Und die Verbindung zur Trompete scheint nicht so offensichtlich zu sein, aber es ist eine wunderbare Tätigkeit, die auf den gleichen Gesetzen beruht. Der Unterschied ist, mit der Trompete muss ich in physischer Bestform auf die Bühne Und als Fotograf kann ich auch einfach mal sozusagen fernab des Rampenlichtes unterwegs sein und kann auch später nochmal entscheiden, was ich zeige und was ich vielleicht lieber in der Schublade lasse. Das kann ich als Musiker auf der Bühne nicht. Und insofern ist das eine wunderbare Ergänzung, eine künstlerische, zu meinem aktiven Musikersein auf der Bühne.
Und Sie zeigen Ihre Fotografien natürlich, haben ausgestellt in Potsdam, Duisburg, Koblenz, letztes Jahr in Budapest.
Korrekt, im dortigen Ludwig-Museum, so eine Ausstellung, die sich mit dem Thema Europa auseinandersetzt. Ich bin schon seit vielen Jahren, vielleicht auch aus den Gründen, die wir hier heute besprechen, ein großer Fan von Europa. Und mir bricht es eigentlich so tendenziell immer ein bisschen das Herz zu sehen, wie erfolgreich manche Menschen doch tendenziell sind, uns hier in Europa, ja, ich sag mal, schlecht zu reden. Also es gibt vieles, was besser werden muss und wir müssen uns immer auch an die eigene Nase packen. Aber als Künstler kann ich immer wieder nur feststellen, ist und bleibt Europa, wie man ja auch belegen kann historisch, ein wunderbares Terrain. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Künstler sich aus der ganzen Welt gerne hier in Europa niederlassen, weil sie das Gefühl haben, offenkundig, dass ihnen die künstlerische Freiheit und auch das Interesse und auch das Verständnis hier am besten zu Gesicht steht und am besten tut. Insofern würde ich sagen, natürlich hat das, was Europa ist, Jahrhunderte und noch länger gedauert. Und deswegen kann es auch nicht in so kurzer Zeit, wie sich viele wünschen, zu etwas völlig anderem werden. Aber ich glaube, wir dürfen Vertrauen haben und behalten.
Haben Sie die Gerichte in Ihrem Kochbuch auch selbst fotografiert?
Nein, das habe ich nicht. Und am Anfang hatte ich den Ehrgeiz, das zu tun. Und dann musste ich, und das ist eine sehr schöne Erkenntnis, lernen, dass das nochmal eine völlig andere Nummer ist, dieses Food-Fotografieren. Also ja. das macht man mit ganz anderen Erfahrungswerten. Und ich habe natürlich genau hingeguckt und auch ein bisschen was gelernt.
Aber
ich habe neidisch hingesehen, muss ich wirklich sagen. Das ist eine Kunst für sich.
Es gibt ein neues Album Italia. Es gibt Till Brönner auf der Bühne. Es gibt Rezepte von Ihnen, Fotografien. Sie sind ein kreativer Mensch. Wann und wobei kommen Ihnen die besten Ideen? So abends vorm Einschlafen oder während des Spielens? Oder?
Na, das ist sehr unterschiedlich. Das Wichtigste und das Schönste ist eigentlich, wenn man Zeit hat, immer mal wieder drüber nachzudenken. Also ein Album wie Italia ist zweifelsohne einem gewissen Impuls doch zuzuschreiben. Aber der begann natürlich schon über 50 Jahre vorher. Und ich glaube, es ist immer gut, in sich hineinzuhören. Und als Künstler, Musikkünstler insbesondere, macht es schon auch Sinn, immer wieder noch ein bisschen mehr über sich selber kennenzulernen. Ich bin dieser Idee oder ich sag mal diesem Irrtum nie aufgesessen, dass ich nicht noch mehr über mich selber erfahren kann. Also Menschen, die glauben, irgendwie über sich alles zu wissen, den glaube ich partout schon mal gar nicht. Also ich bleibe weiter auf der Reise und bin weiter interessiert, auch Dinge kennenzulernen, die ich noch nicht kenne. Und darüber kommen natürlich auch Ideen zustande. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich auf Musiker A, B, C stoße, aber jemand anders möchte das ab und zu mal testen. Und dann bin ich überrascht, was Gutes dabei herauskommen kann.
Gibt es so was, wo Sie sagen, das möchte ich demnächst unbedingt mal machen?
Also ich möchte auf jeden Fall noch mal ans andere Ende der Welt, nach Australien. Da war ich nämlich noch nie. Also die Trompete hat mich an viele, viele Orte gebracht. Wirklich fast überall. Aber Australien und Neuseeland, das habe ich noch auf meiner Liste. Und weil ich tatsächlich zum Entspannen auf meinem Hotelbett immer ein selbstgebasteltes Didgeridoo benutze, möchte ich auf jeden Fall auch nochmal das Land bereisen, wo dieses wunderbare und sehr, sehr spirituelle Instrument herkommt.
Das können Sie ja.
Ja, die Technik ist da unten natürlich unglaublich ausgereift. Ja. Und natürlich trifft man dort auch auf Instrumente und die Bedeutung, die ursprüngliche, ist natürlich mindestens so wichtig wie das, was es am Ende an Vorteilen für einen Blechbläser bringt. Denn die sogenannte Zirkularatmung, die diesem Instrument zugrunde legt, die hilft mir auf der Trompete ungemein.
Okay. Lieber Till Brönner, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin diese Kreativität, die guten Ideen, dass Sie öfter an den Herd es schaffen, ja? Dass Sie weiterhin so erfolgreich und auch so bodenständig bleiben. Vielen Dank für diesen Sonntagsbrunch und alles Gute für Sie.
Großen Spaß hat es mir gemacht. Vielen Dank.
Till Brönner, man hört ihm einfach gern zu. Dieser vielseitige Künstler kennt kaum Stillstand. Diesen und andere Podcasts wie unseren Politik-Podcast hören Sie auf mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.